Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, du alter GmbH-Geschäftsführer.
Du bist doch auch einer.
Ja, aber warum eigentlich? Warum sind wir eigentlich keine Einzelunternehmen, ja?
Das frage ich mich manchmal tatsächlich auch, wenn mir wieder der Bundesanzeiger die Rechnung schickt, dass ich meine Zahlen veröffentlichen muss.
Ja, das ist also eine wirklich gute Frage. Ich hoffe, dass sich viele Zuhörer vielleicht auch gerade mit dieser Frage befassen. Deswegen hören sie vielleicht den Podcast. Sollte man ein Einzelunternehmen sein oder sollte man vielleicht zur GmbH wechseln? Und wenn man sich dafür entschieden hat, dass man zur GmbH wechselt, wie geht das eigentlich? Wie macht man das richtig? Darum soll es heute gehen. Ich finde, das ist ein äußerst spannendes Thema und praxisrelevant vor allem.
Absolut. Die gute Nachricht ist, es ist nie zu spät. Also auch wenn ich ein Einzelunternehmen gemacht habe zu Beginn, das ist ja oft auch, sage ich mal, die logische Variante. Man schaut erstmal, funktioniert das Geschäft überhaupt? Und dann muss ich nicht gleich, wenn es nicht funktioniert, eine GmbH auflösen, liquidieren. Und man kann eben dann die GmbH auch erschaffen, wenn man das Einzelunternehmen umwandelt. Aber lass uns vielleicht noch einen Schritt zurückgehen. Es gibt natürlich einige Vorteile der GmbH, aber auch Nachteile. Ja, Nachteil ist sicherlich, sind die Publizitätspflichten, schwieriges Wort, und natürlich auch die teurere Unterhaltung. Also man braucht eine Bilanz beispielsweise, ja, kann ich einfach eine Einnahmeüberschussrechnung machen etc. pp. Aber es gibt natürlich auch einige Vorteile. Ich glaube, der größte Vorteil, was viele sehen, ist die Haftungsbeschränkung, aber auch so ein bisschen falsch gedacht oft. Ich sehe oft auch in den Kommentaren bei Social Media, dass dann geschrieben wird, naja, da kann ich ja machen, was ich will als Geschäftsführer. Ich hafte dann nur noch mit 25.000 Euro. Das ist auf zwei Ebenen falsch. A, man haftet mit dem Gesellschaftsvermögen, wenn jetzt auf dem Konto statt 25.000, was weiß ich, 50.000 drauf sind, dann hafte ich auch mit dem Betrag. Und natürlich wollen die Banken, ich habe ja selber in meiner Bank gearbeitet und auch für Gesellschafter, Geschäftsführer von GmbHs Kredite vergeben, da will die Bank, außer man hat ein sehr gutes Verhältnis zu der Bank, meistens dann auch eine Bürgschaft. Das heißt, so dieser Mythos, dass man da nicht mehr haftet, das ist tatsächlich nur ein Mythos. Und natürlich auch, wenn man irgendwas macht, was der GmbH nicht gut tut, grob fahrlässig handelt, dann kann ich natürlich auch in die Haftung geraten. Also nur weil man jetzt eine GmbH hat, dann nach seinem Einzelunternehmen oder auch sofort, heißt es nicht, dass man da nicht mehr haftet.
Ja, du sprichst es an, genau. Und ich will vielleicht noch ergänzen, das Thema Insolvenzverschleppung. Ja, du hast ja bei der GmbH eine Insolvenzantragspflicht. Das heißt, wenn es nicht gut läuft, bist du verpflichtet, eben auch dann die GmbH in die Insolvenz zu schicken. Und leider ist es natürlich bei vielen Geschäftsführern so, die dann die Firma selbst gegründet haben, die GmbH gegründet haben, denen vielleicht alle Anteile gehören, dass man dann doch immer wieder mal sieht, dass das zu spät gestellt wird, dieser Antrag. Ja, sobald man ja zahlungsunfähig ist oder überschuldet ist und keine Fortführungsprognose hat, muss man ja den Antrag stellen. Das wäre beim Einzelunternehmen so nicht. Und wenn man das halt verpasst, wird es richtig problematisch. Ja, dann sagt natürlich der Insolvenzverwalter, der dann früher oder später doch irgendwann einberufen wird. Das Erste, was der macht, ist zu prüfen, hat denn der Geschäftsführer vielleicht diesen Antrag jetzt zu spät gestellt? Und wenn das dann zu bejahen ist, dann sind natürlich alle Zahlungen, die man in dieser Zeit geleistet hat, rechtswidrig gewesen, und der Insolvenzverwalter versucht das dann auch von einem persönlich zu bekommen. Das heißt, da ist dann die Haftungsbeschränkung auch gar nicht so dramatisch oder gar nicht so gut gegeben, ja, wenn man dann wirklich in eine Krise rutscht. Das muss man sich auch vor Augen führen.
Sollen wir noch kurz auf die weiteren Aspekte eingehen?
Also ich finde immer, wenn man mit einer GmbH Geschäfte macht, so im ersten Moment wirkt es halt schon so, als ob da jemand professioneller und seriöser unterwegs ist, ne? Weil er eben schon gesagt hat, ich habe hier wenigstens mal 25.000 Euro oder 12.500 braucht man ja, um die GmbH zu gründen. Immerhin ist da so viel Geld da gewesen. Ich glaube, dass ich erlebe das so, dass ich sage, oh cool, ist eine GmbH, da fühle ich mich ein bisschen sicherer, als wenn das ein Einzelunternehmen ist, wobei das ja oft gar nichts aussagen muss, ne? Auch ein Einzelunternehmen kann ja Millionen oder Milliarden Umsätze erzielen, aber so ein bisschen professionelleres und seriöseres Außenbild hat es schon, oder? Wie siehst du das?
Also für mich ist es kein ausschlaggebender Punkt, um jetzt da jemanden zu beauftragen. Aber ich glaube, so in der breiten Masse stimmt es schon. Aber muss natürlich auch sagen, nur weil einmal 12.500 Euro da waren, heißt es noch lange nicht, dass die GmbH jetzt genug Substanz hat, um zu überleben. Es gibt natürlich in der Kreativbranche, da würde ich mich jetzt einfach mal reinzählen, auch noch so Geschichten, wenn man jetzt Aufträge verteilt an Einzelunternehmen oder Freelancer, dann hat man auch die Gefahr der Künstlersozialabgabe beispielsweise, wenn ich GmbHs beauftrage, dann nicht. Das sind eher so Punkte, die mir einfach weitere Pflichten ersparen. Deswegen arbeite ich persönlich gern mit GmbHs zusammen. Jetzt nicht wegen dem wirtschaftlichen Aspekt. Ich glaube auch so, manchmal ist es auch gut, man hat keine Haftungsbeschränkung als Kunde. So. Aber das sind natürlich weitere Sachen, wie jetzt die KSK beispielsweise, die dann wegfallen. Also von dem her kann es auch außer, sag ich mal, wirtschaftliche oder außer steuerliche Gründe geben, dann mit einer GmbH was zu machen.
Ich habe übrigens für unsere letzte Weihnachtsfeier aus diesem Grund explizit darum gebeten, dass der DJ, der beauftragt werden sollte, als GmbH firmiert. Als ich dann die Angebote bekommen habe, habe ich dann aber schnell das wieder revidiert und habe gesagt, nein, das ist okay, es kann auch ein Einzelkünstler sein, weil die GmbHs natürlich viel teurer waren.
Ja, also wenn es mehr als 5% teurer ist, dann lohnt sich schon nicht mehr.
Ja.
So, aber ja, klar, gibt natürlich noch mehrere Möglichkeiten dann, ja, Beteiligungsmöglichkeiten, oder beides gibt es bei Personengesellschaften, bei KGs beispielsweise auch.
Aber nicht als Einzelunternehmen, ne? Da kannst du jetzt genau. Nicht sagen, höchstens als stillen Gesellschafter. Ja, man könnte dann sagen,
ja. Ich
bin, ich beteilige jemandem still an meinem Einzelunternehmen. Aber so der klassische Weg, dass dann der Gesellschafter, der Geld gibt, da auch richtig gute Durchsetzungsrechte hat, das findet man dann eben bei der GmbH, ne? Also wenn man jetzt wirklich mehrere Personen hat, die sich am Unternehmen beteiligen wollen, dann muss es schon eine GmbH sein oder eben, wie du sagst, eine Personengesellschaft.
Ja, und natürlich die Flat Tax ist ein guter Grund, warum man die GmbH machen sollte, wenn es gut läuft. Da ist immer die Frage, ab wann lohnt sich eine GmbH? Das ist, glaube ich, eine der meistgestellten Fragen, die mich so erreicht haben. Da sage ich immer, es kommt drauf an. Christian, was sagst du?
Ja, worauf kommt es an? Ne? Natürlich in erster Linie mal die Höhe des Gewinns, die ist ja ganz entscheidend. Da sind wir ja im persönlichen Bereich bei den Einzelunternehmen schnell bei 42%. Ich glaube, es sind jetzt 68.000 Euro, Fabian, habe ich da recht, zu versteuern?
Ja, sowas, ja.
Ja, dann zahlt man schon 42%, dann kommt dann noch der Soli langsam aber sicher dazu. Wenn man dann richtig gut verdient, über 200.000 Euro, 250.000 Euro, zahlt man 45% Steuer plus Soli, dann wäre man bei 47,5% Steuern, die man als Einzelunternehmen zahlt. Das klingt jetzt erstmal so, 250.000, wenn ich das habe, ja, dann ist mir das auch egal mit den Steuern. Aber bei vielen ist das natürlich auch so, stell dir vor, du hast dann auch viele Kredite vielleicht aufgenommen, um das Unternehmen zu erwerben oder die Maschinen zu kaufen und so. Und dann brauchst du ja auch diese Gewinne, um die Kredite zurückzuführen. Und dann macht natürlich so eine hohe Steuerbelastung überhaupt keinen Spaß. Und deswegen könnte man hier als ersten Anhaltspunkt schon nehmen, die GmbH mit der Flat Tax von ungefähr 30%, ja, bestehend aus Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, lohnt sich dann eher steuerlich, wenn man so hohe Gewinne erzielt, also über 70.000 Euro.
Ja, da würde ich jetzt mal eingrätschen.
Na gerne, ja, sag mal
und,
was.
Und würde das jetzt mal in Relation stellen, weil bei einem zu versteuerten Einkommen von beispielsweise 80.000 Euro hat man eine Durchschnittssteuerbelastung von 28,8%. Was immer noch unterhalb der vielen GmbHs, je nachdem, wo sie den Sitz hat, steht. Also von dem her, das muss man immer, man darf nicht so nur die Grenzsteuerbelastung sehen. Und selbst wenn ich jetzt, gehe ich mal hier, ich mache jetzt mal einen Rechner auf, gehe ich hier mal auf 100.000 Euro zu versteuerndes Einkommen, ja, dann bin ich bei 32,4%. Je nachdem, wo die GmbH ihren Sitz hat, ist es nicht so weit runter. Und man kann jetzt natürlich auf der anderen Seite sagen, okay, ich kann aber natürlich bei der GmbH mir einen Geschäftsführergehalt zahlen, dann ist es natürlich wieder so eine Milchmädchenrechnung, weil ich kann ja jetzt, nehmen wir an, die GmbH hat, was weiß ich, zu versteuerndes Einkommen von 150.000 Euro, dann zahle ich mir irgendwie, weiß ich nicht, 75.000 Euro Geschäftsführergehalt, dann muss die GmbH noch 75.000 besteuern und 75.000 sind dann auf meiner persönlichen Ebene, ja. Aber dass jetzt beispielsweise ab 70.000 Euro schon zwingend eine GmbH erforderlich ist, um dann weniger Steuern zu zahlen, das stimmt so auch begrenzt, sage ich mal.
Ja, genau, es ist nicht zwingend, aber das, ab diesem Bereich kann man darüber nachdenken, ne? Das in Erwägung zu ziehen, weil es auch steuerliche Vorteile gibt. Vielleicht können wir es so, können wir uns vielleicht darauf einigen.
Also gut, Christian.
Sehr gut. Vielleicht noch zum Thema Geschäftsführergehalt, ne, du hast schon gesagt, das führt dann dazu, dass man das persönlich versteuert mit seinem persönlichen Steuersatz. Da kann man also schön gestalten, dass man diese Steuerprogression noch ausnutzt. Man sollte sich also als GmbH-Geschäftsführer immer ein Gehalt zahlen, solange die GmbH in der Gewinnzone ist. Es wäre blöd, das nicht zu tun, wenn man persönlich gar nichts versteuert und die GmbH alles, ja. Aber natürlich hat man ja auch noch die ganzen Benefits, ja. Von 50 Euro Sachbezug bis hin zu Essensgutschein, bis hin zu 10.000 Euro Sachbezug pro Jahr und so weiter, betriebliche Altersvorsorge, Pensionszusage. Also da gibt es ja eine ganze Reihe. Ich glaube, wir hatten mal 18 Bestandteile oder so in irgendeiner Podcast-Folge genannt, die man da noch hinzutun kann. Das heißt, darüber geht auch noch viel, finde ich. Also das darf man auch nicht vernachlässigen, was das Geschäftsführergehalt noch für einen Gestaltungsspielraum mit sich bringt.
Absolut.
So, jetzt ist man überzeugt, ja, und sagt, jetzt klingt gut, ich will jetzt, ich habe jetzt mein Einzelunternehmen und denke, okay, ich will diese ganzen Vorteile nutzen, will vielleicht auch irgendwann mal jemanden mit beteiligen, ich möchte jetzt in die GmbH. Jetzt möchte ich so ein großes virtuelles Stoppzeichen erstmal hier in den Raum stellen, weil viele, die an diesem Punkt sind, nach meinen Erfahrungen sagen, ja, ist ja easy. Dann ist ja mein Einzelunternehmen und ich will ja eine GmbH haben. Also gehe ich zum Notar und sage, hey Notar, ich brauche eine GmbH. Hier sind 12.500 Euro Stammkapital, die ich schon mal einzahle. Kannst du mir die mal gründen? Und dann haben viele den Trugschluss und sagen, na gut, dann kann ich ja einfach bei meinem Einzelunternehmen allen Kunden, allen Lieferanten, allen Dienstleistern Bescheid sagen und sagen, jetzt bin ich nicht mehr Einzelunternehmen, sondern eine GmbH. Und das ist natürlich, wenn man das so macht, das ist schon äußerst riskant, sage ich mal.
Absolut, ja. Man sollte schauen, dass man das Einzelunternehmen immer vollständiger praktisch auf die GmbH überführt, ja, und nicht irgendwie einzelne Geschichten macht. Ich glaube, das deckt sich so als große Hauptaussage über diese Podcast-Folge, dass man immer schauen sollte, dass man jetzt nicht Stück für Stück irgendwas überführt oder ja nicht das Einzelunternehmen voll auf die GmbH zieht. Vielleicht dann noch einen Schritt davor. Man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, mache ich das Einzelunternehmen zu und eine neue GmbH auf und dann mache ich als Geschäft einfach weiter. Da muss man natürlich auch aufpassen, weil dann hat man eine Betriebsaufgabe und dann, je nachdem auch, was im Einzelunternehmen drinsteckt, vielleicht noch hohe stille Reserven, ja, dann muss das versteuert werden. Also man muss, egal was man macht, sollte man drauf schauen, dass das Einzelunternehmen im Ganzen, ja, auf die GmbH übergeht. Und da kommen wir jetzt, würde ich mal sagen, drauf. Ja.
Da gibt es einen gesetzlich vorgezeichneten Weg, genau. Ich will mal noch zwei Ergänzungen zu dieser Situation machen, wenn man sich jetzt entscheidet, das Einzelunternehmen zur GmbH zu machen und man ist vielleicht hier nicht gut beraten worden und hat diesen sogenannten stillen Betriebsübergang gemacht. Ne? Wie du es gerade gesagt hast, das Einzelunternehmen abgemeldet, alles auf die GmbH wieder angemeldet. Und dann geht ja das Finanzamt davon aus, es gibt die Betriebsaufgabe und man fragt sich dann, wie viel ist denn jetzt eigentlich das Einzelunternehmen wert gewesen? Für wie viel hätte man das vielleicht an einen fremden Dritten verkaufen können, das Einzelunternehmen insgesamt oder auch die einzelnen Werte? Und das muss man dann eben nochmal persönlich versteuern, ja, obwohl man gar kein Geld gesehen hat und ja einfach nur das Ganze auf seine eigene GmbH weiter übertragen hat. Ne? Würde man jetzt denken, das darf ja wohl nicht wahr sein, aber doch, genau so ist es. Das ist eben die Rechtsfolge. Es gibt noch eine Einschränkung, auf die würde ich gerne noch hinweisen, wenn man jetzt vielleicht in dieser Situation ist, das hört und sagt, ach du Schreck, jetzt habe ich ja schon hier das so gemacht, habe einfach alles abgemeldet, bei der GmbH weitergemacht. Da gibt es eine, ja, die Rettung vielleicht. Und zwar gibt es ein, sagt der BFH, bei der Frage, welche Werte gehen denn eigentlich auf die GmbH über? Und da ist ja ganz klar, ne, wenn es jetzt Firmenwagen, Maschinen, Kundenstamm gehört wahrscheinlich auch dazu, also relativ greifbare Werte, wenn es die sind, die gehen auf die GmbH über, sind zu bewerten und zu versteuern. Punkt. Ein ganz wesentlicher Teil des Unternehmenswertes ergibt sich aber auch durch den sogenannten Firmenwert. Das ist ja so ein ja nicht so ganz direkt greifbarer allgemeiner Wert für die gesamten Unternehmensprozesse, den Ruf und alles, was das Unternehmen sonst so ausmacht, diesen ganzen Zusammenhang des Unternehmens. Und hier sagt die Rechtsprechung, dass dieser Firmenwert geht eigentlich nicht ohne weiteres auf so eine GmbH über. Da müsste man schon der GmbH wirklich eine endgültige Rechtsposition verschaffen, dass sie das nutzen darf. Das heißt, an dieser Stelle, wenn man das vielleicht falsch gemacht hat, wäre es jetzt noch das Allerschlimmste, zu sagen, ich mache einen Mietvertrag mit meinem vorherigen Einzelunternehmen und meiner GmbH und vermiete der einfach alles, was ich bisher vorher hatte. Weil damit stellt man ja auch nochmal klar, da sind ja wirklich die Werte übergegangen und so, wenn man das nicht macht, kann man sich immer noch so ein Stück weit retten und sagen, naja, der Firmenwert, der kann jetzt aber nicht übergegangen sein, also ein Teil des Unternehmens darf dann nicht versteuert werden, weil das ja gar nicht endgültig, die GmbH kann das ja gar nicht endgültig nutzen, solange ich das nicht zulasse als Einzelperson. Vielleicht und noch einen letzten Punkt, bevor wir dann dazu kommen, wie es richtig geht. Entschuldige, dass ich dich nochmal unterbreche.
Ja,
alles gut. Ich sehe das auch manchmal, dass viele dann sagen, ja gut, ich gründe die GmbH neu, ziehe so langsam das Geschäft rüber und währenddessen, weil ich noch nicht alles rüberziehen konnte, ich habe noch das Schlimmste meistens, mein Kfz-Leasing-Vertrag, der läuft noch 3 Jahre und Mercedes lässt mich nicht raus oder so, ja. und deswegen mache ich mein Einzelunternehmen weiter und habe dann noch ein paar Geschäfte laufen. Und auf der anderen Seite habe ich dann schon mal meine GmbH und fange da eben auch an, die nächsten Kunden darüber zu bearbeiten. Und im schlimmsten Fall sagt man auch noch, ja, und überlasse dann, also vermiete meinen Firmenwagen, was der noch in der Einzelfirma irgendwie steckt, weil er dort geleast oder finanziert ist, vermiete ich dann an die GmbH weiter. Und was dann passieren kann, ist ja Folgendes, dass man sagt, naja gut, das Einzelunternehmen gibt es immer noch, das ist ein Betriebsvermögen, es gibt dann die neue GmbH und die beiden stehen ja in intensiven Geschäftsbeziehungen zueinander, weil da Vermietungen stattfinden und Personal vielleicht von links und rechts genutzt wird. Und was dann passiert ist ja, dass diese GmbH zu dem Betriebsvermögen des Einzelunternehmens eigentlich ganz automatisch gezählt wird als notwendiges Betriebsvermögen. Und das Problem, was man dann hat, ist, dass man auch noch die potenzielle Wertsteigerung in der GmbH, die ja auch nach und nach eintritt, weil man die immer weiterentwickelt, dass man die dann auch noch versteuern muss, wenn man endgültig mal das Einzelunternehmen aufgeben sollte. Also insofern bitte nicht solche Spielchen machen, sondern jetzt nochmal kurz reinhören, wie jetzt der richtige Weg geht, um diese ganzen steuerlichen Risiken zu vermeiden.
Ja, wir können vielleicht mal, bevor wir zu den Steuern kommen, nochmal die handelsrechtlichen Besonderheiten klären. Es gibt bei der 2 Möglichkeiten. Also einerseits, das, was wir gerade angesprochen haben, macht das Einzel. Andererseits, man macht eine Gesamtrechtsnachfolge und alle Verträge gehen da auf die GmbH über. Und je nachdem, wenn das Einzelunternehmen schon länger am Markt ist und vielleicht auch viele Verträge hat, ja, würde ich jetzt mal sagen, das ist die bessere Variante, weil wenn ich eine Einzelrechtsnachfolge mache, dann muss ich jeden anrufen und sagen, hör mal zu, wir haben zwar seit irgendwie 5 Jahren schon einen Vertrag, aber ich würde jetzt gerne GmbH machen, stimmst du dazu? Und das kann natürlich auch dazu führen, dass dann jemand sagt, ja, warte mal, da habe ich eine Haftungsbeschränkung, läuft da irgendwas falsch und überlegt sich dann vielleicht noch. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, ist der Großteil dann die Gesamtrechtsnachfolge, muss man sich allerdings ins Handelsregister dann eintragen lassen. Ja.
Als eingetragener Kaufmann.
Genau, als EK, das hat man vielleicht schon mal gesehen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, hinter einem, Sanitär-Van herfährt, dann heißt es irgendwie Max Mustermann EK und das sind praktisch Einzelunternehmen, die im Handelsregister eingetragen sind.
Das muss man dann letztendlich einmal vorher machen und hat dann eben die Chance zu sagen, ich mache diese Ausgliederung damit dann das Unternehmen im Ganzen mit allen Verträgen auf die GmbH übergeht. Ich habe tatsächlich oft auch schon den anderen Weg empfohlen, weil diese Gesamtrechtsnachfolge natürlich auch damit einhergeht, dass man ja erstens das Unternehmen noch ins Handelsregister eintragen muss und natürlich dann vielleicht auch, wenn man die GmbH gründet, ist das ja letztendlich eine Sachgründung, ja, also dann, man überträgt dann vielleicht gar nicht die 12.500 Euro auf die GmbH, um das Stammkapital einzuzahlen, sondern man sagt, ich habe ja hier mein Einzelunternehmen und das nehme ich, um das Stammkapital, diese 25.000 Euro aufzubringen. Und das kann natürlich auch manchmal noch ein paar Hürden haben, weil der Notar und die Amtsgerichte, die diese Eintragung dann vornehmen, die prüfen natürlich auch, ist denn das, was man da überträgt, wirklich auch diese 25.000 Euro wert? Und die haben natürlich haben nicht die Aufgabe, das selbst zu prüfen. Die sagen dann, ich möchte darüber ein Gutachten haben, das aus dem sich ergibt, dass das Unternehmen wirklich so viel wert ist. Und jetzt kann man zwar sagen, ja gut, so ein Gutachten, das kann ich mir hier von einem sachverständigen Dritten, so heißt es, glaube ich, letztendlich im GmbH-Gesetz, dass das ausreicht. Manche Amtsgerichte legen aber auch Wert darauf, zumindest nach meiner Erfahrung, dass das ein Wirtschaftsprüfer macht. Und dann ist man natürlich gleich wieder einige Tausende, Zehntausende Euro vielleicht los, um das Unternehmen bewerten zu lassen. Deswegen gibt es aus meiner Sicht auch diesen Steuerberater-Trick, dass man einfach sagt, man gründet die GmbH neu als Bargründung, also man zahlt das Stammkapital ein, sagt hier, ich möchte neue GmbH machen, 25.000 Euro Stammkapital, davon zahle ich die Hälfte ein und zusätzlich, und das ist der entscheidende Punkt, der aber wichtig ist, übertrage ich mein Einzelunternehmen als Aufgeld auf diese GmbH oder das nennt sich auch Sachagio. Ich habe da manchmal auch bei den Notaren, viele kennen das, diese Gestaltung gar nicht, geht aber. Und dann könnte man dieser Bewertungsthematik, die könnte man dann umschiffen, ja, und das relativ schlank halten, den Vorgang. Aber man hat eben das Problem, wie du auch schon sagst, dass man dann jeden Vertragspartner einzeln anschreiben muss. Und ich habe dazu auch mal was bei LinkedIn gepostet, da habe ich natürlich die ganzen Rechtsanwälte auseinandergenommen.
Also, was hast du gepostet?
Naja, eben auch, diesen Weg der Einzelrechtsnachfolge ja gut finde. Und da habe ich natürlich einen Shitstorm abbekommen, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass man das in Erwägung ziehen kann, ja.
Ja, also wenn der einzige Vertrag wie die AGBs von Amazon sind und man die Rechnungsadresse umstellen muss, dann ist es, glaube ich, nicht so schwer. Wenn man natürlich, keine Ahnung, mit Dienstleistern beispielsweise arbeiten, hat er 1.000 Stück davon, dann glaube ich, ist nicht so geil, aber das kommt natürlich immer auf einen Einzelfall an und meistens ist es ja so, dass die Einzelunternehmen noch nicht so riesig alt sind, die sich dann in die GmbH umwandeln, also von dem her auch eine Möglichkeit, ja.
Es ist vielleicht noch ein Tipp an der Stelle, du hast gerade ein gutes Stichwort gesagt, Amazon, kann aber auch viele andere Plattformen betreffen. Da ist es ja oft so, wenn man jetzt, stell dir vor, du hast den meisten Umsatz über Amazon und jetzt sagst du Amazon, ja, ich war gestern beim Notar und ich möchte jetzt bitte, dass ihr alles auf meine GmbH umstellt, dann sagen die, wenn du Glück hast, okay. Und wenn du Pech hast, sagen die, ja, sorry, dein Konto ist erstmal gesperrt. Und das ist also auch natürlich eine große Herausforderung. Alleine schon, weil die natürlich auch nach diesem Plattformsteuertransparenzgesetz verpflichtet sind, dich als Händler zu identifizieren und deine Steuernummer zu registrieren und das alles ans Finanzamt zu melden und so. Das heißt, das ist ja auch ganz folgerichtig, dass die dich erstmal sperren, wenn die noch gar keine Steuernummer von dir haben, zum Beispiel. Deswegen würde ich da auch immer raten, wenn man über solche Plattformen verkauft, dass man vielleicht, also das ist natürlich mit ein bisschen Zusatzaufwand verbunden, aber dass man tatsächlich erst die GmbH gründet, die schon steuerlich registriert, weil man weiß ja, auf die Steuernummer kann man hier und da auch mal ein paar Wochen warten, dass man also wirklich eine GmbH komplett neu macht. Die macht noch nichts, außer ihre Steuernummern zu beantragen, vielleicht auch in anderen EU-Ländern, je nachdem, wo man überall verkauft. Und dann geht man nochmal zum Notar und sagt, jetzt mache ich eine Kapitalerhöhung bei der neu schon bestehenden GmbH und übertrage jetzt mein Einzelunternehmen, nachdem ich alle Steuernummern habe, auf die GmbH, damit ich dann in Ruhe sagen kann, hier Amazon, ich habe schon alles vorbereitet, du kannst jetzt du kannst mein Listing umstellen auf meine neue GmbH und das sind alle Nummern, du musst dir keine Sorgen machen, brauchst mich nicht sperren. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp. Aber wichtig ist eben, dass man da eine Kapitalerhöhung nochmal macht. Später sagen wir aber gleich noch was zu.
Hm. Dann kommen wir mal zu den steuerlichen Besonderheiten. Also wir haben jetzt gerade drüber gesprochen, den Betrieb im Ganzen einzubringen, mit allen zumindest wesentlichen Betriebsgrundlagen. Und jetzt nehmen wir an, man hat irgendwie, was weiß ich, im Anlagevermögen irgendwie schon eine Halle oder sowas, ja, und die ist notwendig dann für das Einzelunternehmen. Dann muss man das auch mit einbringen. Man kann jetzt nicht sagen, okay, man lässt die Halle jetzt außen vor und was weiß ich, vermietet sie nochmal an die GmbH beispielsweise. Da muss man dann aufpassen. Wenn man jetzt, keine Ahnung, unwesentliche Geschichten hat, ja, irgendwas, was man nicht für die GmbH zwingend braucht, ja, dann kann man, muss man sich zwingend übertragen, aber alles, was eben wesentlich ist, das muss man übertragen. Was auch möglich ist, dass man Teile, also jetzt nehmen wir mal an, man hat, was weiß ich, ein Einzelunternehmen und dann, was weiß ich, das Kaffeeversum und dann hat man einen Teilbetrieb, was irgendwie, keine Ahnung, Bohnen macht, die anders an einem anderen Teilbetrieb betreibt, davon unabhängig, weil sie es auch woanders einkaufen können, Cafés, ja, könnte man theoretisch auch auf die Idee kommen, Teilbetriebe, ja, ja, übertragen, aber muss man natürlich aufpassen, was gehört zusammen, was gehört nicht zusammen. Sicher ist man natürlich immer, man nimmt alles, was da so im Einzelunternehmen steckt und vielleicht bilanziert man ja auch schon und steckt dann das in die Eröffnungsbilanz der GmbH rein, beziehungsweise das, was Christian gesagt hat, gründet erst die GmbH und macht dann eben die Übertragung des Einzelunternehmens im Vollen.
Ja, mit den Teilbetrieben, das ist ja sowieso so ein sehr ermessensreiches Thema, ja. Was ist jetzt für sich lebensfähig und was nicht, ja? Darauf kommt es ja dann an. Hat man wirklich getrenntes Personal, getrennte Räumlichkeiten, getrennte Konten und so weiter? Das kann man schon auch sicherstellen, macht aber, glaube ich, hier immer Sinn, vielleicht auch nochmal vorher da mit dem Finanzamt zu sprechen über so eine verbindliche Auskunft vielleicht, wenn man sich nicht sicher ist, genau.
Absolut. Wichtig, ja, man braucht dann der Einzelunternehmer für die Einbringung dann neue Gesellschaftsanteile an der GmbH, ist aus meiner Sicht logisch, ja, und das Stammkapital eben muss dann erhöht werden, je nachdem, wie man es halt dann macht, überhaupt mal entstehen, dass man dann eben steuerfrei das einbringen kann.
Wobei du sagst gerade, es ist logisch, ja. Da kann man sich natürlich schon drüber streiten, weil zum Beispiel, wenn du diesen Weg so wählst, dass du erst die GmbH neu gründest, dann meldest du die an und dann machst du nochmal die Kapitalerhöhung und sagst, so, jetzt habe ich aus meinen 25.000 Euro Stammkapital, mache ich jetzt 25.001 Euro. Ja, also zahlst nochmal 1 Euro ein, da muss man tatsächlich 1 Euro gegebenenfalls überweisen und dann eben in diesem Zuge das Einzelunternehmen auch mit übertragen. Das ist jetzt die Frage, ist das dann wirklich logisch, ja, oder ist das nicht Quatsch, aber es ist eben zumindest mal ein vorgezeichneter Weg, den man gehen kann, um dann steuerfrei zu bleiben, ja.
Ja, vielleicht können wir noch mal was zu sagen, wenn man jetzt das Einzelunternehmen einbringt, jetzt bleiben wir mal, was weiß ich, bei der Halle, da kann es ja sein, dass die vielleicht sogar schon abgeschrieben ist, ja, dass die irgendwie schon länger da im Einzelunternehmen drin ist. Wobei, ja, ob sie dann voll abgeschrieben ist, aber zumindest mal ist ein Teil abgeschrieben und man hat dann stille Reserven drin. Ja, dann kann man sicher entscheiden, was macht man. Nimmt man diesen Buchwert, der dann im Einzelunternehmen steht, was weiß ich, noch die Hälfte von den damaligen Anschaffungskosten. Oder, ja, macht man eine höhere Bewertung der Wirtschaftsgüter, des Anlagevermögens. Diese Option hat man ja auch, um es dann steuerfrei einzubringen.
Ja, wenn man jetzt die höhere Bewertung macht, dann bleibt es natürlich nicht mehr steuerfrei. Dann muss man ja diese höhere Bewertung dann nochmal letztmalig versteuern beim Einzelunternehmen, ne? Ja, also es gibt, glaube ich, wenig Anwendungsfälle, wo das wirklich sinnvoll ist. Vielleicht, wenn man
jetzt Verlustvorträge
zum Beispiel, ja, genau, wenn man die noch hat. Oder dann hat man noch andere Betriebe, die Verluste machen und man will das noch verrechnen. Genau so, das könnte irgendwie sinnvoll sein. Oder hat noch keinen hohen Steuersatz gehabt, weil man noch nicht so viel Gewinn gemacht hat. Aber in der Regel wird das schon so sein, dass man sich dafür entscheidet, ich möchte keine keine stillen Reserven aufdecken. Ich möchte meine bisherigen Werte beim Einzelunternehmen auch bei der GmbH fortführen. Die sogenannte Buchwertfortführung. Deswegen macht man das ja vor allem auch, ne? Sonst könnte man ja auch einfach sagen, ich verkaufe das an die GmbH. Übrigens, vielleicht, das haben wir vorhin noch gar nicht gesagt, ne? Das machen ja auch viele. Ja, ich verkaufe mein Einzelunternehmen an meine GmbH für ein Euro.
Naja.
Da freut sich das Finanzamt auch und sagt, na, Moment mal, das ist ja nicht ein Euro, sondern das ist ja vielleicht 500.000 wert. Und dann hat man auch nochmal dafür gesorgt, dass wirklich alles übergegangen ist, weil man hat ja sogar einen Kaufvertrag gemacht. Also das ist wirklich auch blöd, das sollte man nicht machen, lieber hier so, wie wir es gerade erzählen.
Ja, haben wir sonst noch was vergessen? Überschuldung darf auch, also das Unternehmen darf nicht überschuldet sein.
Genau, und wenn doch, müsste man eben schauen, gibt es vielleicht irgendwas hier, wie du das gerade sagtest, in der Lagerhalle an stillen Reserven, die man dann noch aufdeckt, um diese Überschuldung wegzubekommen. Da muss man halt ein bisschen Steuern nochmal als Einzelunternehmer zahlen, aber das ist vielleicht dann auch gar nicht schlimm, weil wenn man überschuldet ist, hat man ja wahrscheinlich in der Vergangenheit auch Verluste gemacht. Oder man könnte auch überlegen, gibt es vielleicht irgendeine Verbindlichkeit gegen irgendeinen Gläubiger, die ich weglassen kann bei der Einbringung. So könnte man diese Überschuldung auch wegbekommen. Und man muss natürlich sicherstellen, dass Deutschland das Besteuerungsrecht behält. Also man darf jetzt nicht auf eine gemeinnützige GmbH das übertragen und das wird dann plötzlich ein gemeinnütziges inklusives Kaffee, ja, sowas zum Beispiel wäre ein Problem. Oder wobei ist die Frage, ja, also muss man gucken, einfach, dass Deutschland das Besteuerungsrecht nicht verliert und das Ganze auch nicht ins Ausland verlagert wird. So, das sind so die Klassiker, die da nochmal ein Showstopper sein können.
Dann auf den Punkt, ja, ob man vielleicht eine Sachgründung oder eine Bargründung macht, das war am Anfang schon ein bisschen drauf eingegangen, auch auf die Gutachtenvoraussetzung. Wenn es dann wirklich das Amtsgericht einen Wirtschaftsprüfer will, dann können's teuer werden, ja. Wenn man jetzt eine Bargründung macht, ja, dann ist es relativ unkompliziert, ja.
Ja, genau, dann ist es dann wieder meine Steuerberaterlösung, ja, dass man eben sagt, machen einfach eine easy Bargründung und schreiben in den Gesellschaftsvertrag aber rein, dass man sich verpflichtet dafür, dass man jetzt diese GmbH-Anteile übernimmt, sein Einzelunternehmen als Aufgeld mit zu übertragen. Also kann ja mal uns jemand, der aus der Anwaltschaft ist oder sich auskennt mit dem Thema, gerne auch nochmal einen Kommentar senden, hier per E-Mail podcast@steuerversum, wie ihr das so seht. Ich finde die Lösung ganz, ganz smart eigentlich.
Oder ein Notar, der sagt, es ist mir doch egal, was der Steuerberater da auf seinem Papierchen schreibt vorm Notartermin.
Wobei, das erlebe ich anders. Die Notare wollen ja alles tunlichst dafür tun, keine Steuerberatung zu machen, weil sonst müssten sie dafür ja auch haften. Insofern wird das immer bereitwillig übernommen, was der Steuerberater sagt in der Regel. Aber manchmal denkt man, also ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass die Notare sagen, was, das geht auch? Das geht doch gar nicht. Was soll das sein? Das Sachartig habe ich noch nie von gehört. Bin auf eure Anmerkung gespannt, wenn ihr welche habt. Vielen Dank schon mal, ja.
podcast@steuerversum.de. Jetzt, wenn man schon eine bestehende GmbH hat, geht das auch. Also ich muss ja nicht zwingend eine neue GmbH gründen. Ich kann auch mit einer bestehenden GmbH eben eine Kapitalerhöhung machen und dann das Einzelunternehmen dann dementsprechend umwandeln. Ja.
Jetzt gibt es natürlich den Fall, dass man sagt, naja, ich habe hier mein erfolgreiches Einzelunternehmen, habe vielleicht 500.000 Euro Umsatz und habe daraus 150.000 Euro Gewinn erzielt oder sagen wir mal 200.000, das ist vielleicht noch ein bisschen anschaulicher, 200.000 Euro Gewinn gemacht und jetzt sage ich, ja, keine Lust mehr so richtig, das alleine fortzuführen. Ich glaube, ich würde besser dastehen, wenn ich hier noch 2-3 weitere Gesellschafter habe. Dann machen wir doch Folgendes. Man hört jetzt hier vielleicht die Podcast-Folge und sagt, okay, dann gründen wir doch eine neue GmbH mit den 2, 3 oder wie viel auch immer, jedenfalls weiteren Gesellschaftern, die kommen dazu. Und ich mache dann da nochmal diese Kapitalerhöhung und übertrage da mein Einzelunternehmen mit rein in diese GmbH. Hat man ja gerade gesagt, da zahlt man keine Steuern, zumindest keine Ertragssteuern, also keine Einkommensteuern. Aber wie ist das denn, wenn man jetzt sagt, man ist an so einer GmbH beteiligt, hat da vielleicht nur den Stammkapitalanteil übernommen, ja, vielleicht 5.000 Euro oder 10, damit man Gesellschafter geworden ist. Und jetzt kommt einer auf die Idee und sagt, ich bringe hier mein werthaltiges Einzelunternehmen auf die GmbH ein. Das dürfte doch dem Finanzamt nicht so gut gefallen, oder? Wie siehst du das?
Das ist richtig, ja. Dann dürfte Schenkungssteuer anfallen, ja. Zumindest wenn die Freibeträge überschritten sind. Ja.
Weil das sind ja hier dann nur 20.000 Euro, ne? Weil man ja jetzt nicht, oder bin ich jetzt gar nicht sogar überfragt, aber ich meine, diese Familienfreibeträge dürften für den Fall, dass man ja dann die GmbH beschenkt in dem Moment, ja, dürften eigentlich gar nicht gelten. Ich meine, da hätte man nur 20.000 Euro.
Ja, gut, das ist eine gute Frage. Ja, würde ich jetzt auch mal sagen.
Der Hintergrund ist ja hier, dass es so eine richtig strenge Vorschrift gibt, also diesen Paragraph 7 Absatz 8 im Erbschaftssteuergesetz, der eben sagt, wenn man einen anderen Gesellschafter innerhalb der GmbH also bereichert, indem man einfach neues Vermögen auf die GmbH überführt und damit der Anteil des anderen ja automatisch mehr wert wird, ne, weil vorher war die GmbH 25.000 Euro wert. Jetzt bringt der da sein Einzelunternehmen mit jedes Jahr 200.000 Euro Gewinn ein. Das heißt, im Zweifel ist das Ding jetzt 2 Millionen Euro mehr wert. Dann sagt man halt, na gut, über diesen GmbH Mantel letztendlich hat man die anderen Gesellschafter ja auch mit beschenkt und dann muss man eben eine Schenkungssteuer zahlen. Also eine ganz schön krasse Vorschrift. Andererseits auch irgendwie folgerichtig, sonst könnte man das ja schön zu Gestaltungen nutzen, oder Fabian? Wenn ich dir was schenken wollen würde, könnten wir einfach eine GmbH zusammen machen und ich kann dir da was Wertvolles hin übertragen. Ist also schon sinnvoll, dass es so eine Regelung gibt, ja.
Ja, da gab es ja ein berühmtes Urteil mit der KG, ja, wo das auch so gemacht wurde.
Stimmt,
und dann
ja.
Wird aber auch eine gesetzliche Änderung reingezogen, dass das dann nicht mehr geht.
Ja, so, jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das jetzt macht, ne, wir sind ja hier ganz schön viele Anforderungen schon genannt, Notar und verschiedenste Überschuldungsprüfungen, Bilanzen und so weiter, die man da jetzt natürlich für aufstellen muss, vielleicht Unternehmenswertgutachten braucht. Das ist ja ganz schön schwierig, das auch so von der Zeit irgendwie hinzubekommen. Oder? Da brauchst du hoffentlich eine gute Vereinfachungsregelung, dass man das irgendwie sinnvoll machen kann.
Da gibt es eine steuerliche Rückwirkung von 8 Monaten, ja, und vermutlich ist es auch sinnvoll, das dann mit dem, also zumindest wenn das Kalenderjahr das Wirtschaftsjahr ist, ja, und auch so wäre es eigentlich sinnvoll, das zum 31.12. zu legen und dann kann man eben 8 Monate zurück, das müssen wir rechnen können, ja,
Ende
dann
August.
Könnte man Ende August beim Handelsregister das doch anmelden und ja, dass man eben keine Zwischenbilanz aufstellen muss, also zusätzliche Arbeit, das freut dann sicherlich den Steuerberater, aber ist wahrscheinlich gut, man vermeidet das, wenn man jetzt dieses Einzelunternehmen in die GmbH umwandelt.
Ja, aber eigentlich schon krass, ne? Normalerweise gibt es ja so eine Rückwirkung im Steuerrecht nicht. Also du kannst ja jetzt nicht sagen, ne, wenn du willst mir irgendwas verkaufen, und es wäre jetzt irgendwie sinnvoll, dass du mir das schon vor einem Monat verkauft hättest. Das geht ja eigentlich nicht. Ne? Wir können jetzt sagen, wir können jetzt das Geschäft schließen, dann wirkt das ab jetzt. Aber wir können jetzt beide nicht sagen, das wirkt schon von vor einem Monat oder so oder noch länger. Ne? Eigentlich ist das was Besonderes hier.
Das stimmt. Andererseits ja, ist es ja meistens steuerneutral. Zumindest schaut man, dass man es steuerneutral gestaltet. Dann ja, ist es auch nicht so dramatisch. Dann wird, wenn die GmbH verkauft wird, da können wir auch noch was zu sagen, wird dann die Steuer fällig. Da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ja, das geht auch nicht so easy. Also man kann jetzt nicht irgendwie denken, naja, jetzt wandle ich das Einzelunternehmen in die GmbH um und fährt noch eine Holding drüber und dann verkaufe ich das irgendwie nach 3 Tagen nahezu steuerfrei mit 1,5% Steuerbelastung. Also da können wir nachher noch was dazu sagen. Ja.
Aber wir haben ja vorhin gesagt, Fabian, dass es bestimmte Regelungen oder bestimmte Situationen gibt, in denen die GmbH auch steuerlich von Vorteil ist. Ne? Diese 30% Steuerbelastung auf laufenden Gewinne, wenn man die reinvestieren will und nicht privat braucht, ist es ja viel günstiger als Einzelunternehmen mit bis zu 47,5 mit Einkommensteuer und Soli. Wenn du jetzt feststellst, boah, ich hatte so richtig gute erste 3 Monate im Jahr oder 4, 5, ne, das lief richtig gut. Jetzt müsste ich das ja alles als Einzelunternehmer versteuern und ich will mir eigentlich von dem verdienten Geld neue Ware kaufen oder irgendwas Wichtiges für mein Unternehmen. Dann könnte man ja sagen, gut, dann nutze ich halt diese Rückwirkung, entscheide eben bis Ende Juli, August, dass ich dann zur GmbH werden will und steuerrechtlich führt das ja wirklich dann dazu, dass man die ganzen Gewinne des gesamten Jahres schon seit Januar als GmbH besteuern darf oder muss sogar. obwohl man noch gar keine GmbH war. Ja, man war ja noch gar nicht beim Notar und hat irgendwie gesagt, ich möchte diesen Schritt jetzt gehen, und trotzdem darf man dann schon alles mit dem GmbH-Steuersatz versteuern. Eigentlich cool, ne?
Ja, also wenn man jetzt außerordentliche Gewinne hat in dem Jahr, kann es natürlich Sinn machen, deswegen auch zur GmbH zu wechseln.
Ja, für viele gibt es noch ein Problem. Ich weiß nicht, wie ob du das auch als Problem siehst, aber ich erlebe das zumindest so, dass das bei vielen dann doch nochmal ein Showstopper ist. Wenn man dann sagt, okay, ich entscheide mich für einen Übergangsstichtag, da haben wir jetzt gesagt, ist in der Regel der 31.12. sinnvoll. Dann muss man natürlich zu diesem Stichtag das erste Mal, also auf jeden Fall, eine Bilanz aufstellen. Ja, also Bilanz heißt alles Vermögen erfassen, alle Schulden erfassen. Und für viele, die bisher eine Einnahmenüberschussrechnung gemacht haben, bedeutet das natürlich auch das erste Mal eine Inventur machen, das erste Mal den Warenbestand erfassen und das erste Mal Rückstellungen erfassen und so weiter. Aber bei vielen ist das natürlich ein gewisser Schock, ja, weil man plötzlich deutlich mehr Vermögen erfassen muss als vorher als Einnahmenüberschussrechner. Da gibt es ja keine Pflicht, eine Inventur zu machen und die Warenbestände zum Beispiel zu erfassen.
Ja, und natürlich auch alles immer schön in das Kalenderjahr buchen, wo es dann war. Und da gibt es dann keine irgendwie 10-Tage-Regel für wiederkehrende Geschichten. Also da muss man immer schön schauen, dass man alles immer zum Stichpunkt dann auch bilanziert, Forderungen richtig einbucht und so weiter und so fort. Das ist sicherlich ein Mehraufwand. Und ja, also ich habe es, glaube ich, sogar in meinem Buch geschrieben. Also wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, dann macht's Sinn, einfach sich einen Steuerberater zu nehmen. Also ich kenne.
Ach, natürlich, da stimme ich dir aber sowas von zu.
Das ist mir klar. Aber ja, jetzt mal Spaß beiseite. Es ist schon, es ist wirklich, da kann man an vielen Ecken und Enden was falsch machen. Und es ist eigentlich fast schon fahrlässig. Ja, außer man ist jetzt vielleicht Bilanzbuchhalter und hat dann irgendwie, macht dann eine GmbH, okay. So, da kann ich es vielleicht alleine machen. Aber wenn ich jetzt irgendwie nebenbei noch probiere, irgendwie zu bilanzieren, also gibt's zwar Software dafür, auch für Bilanzen, aber selbst wenn ich da einen Werbedeal mit einem Unternehmen habe, was ich jetzt nicht nennen werde, also wenn ich bilanziere, dann kann ich echt mal manchmal den Anti-Influencer dann nicht irgendwelche Softwarelösungen nutzen, zumindest noch nicht. Kann sein, dass vielleicht kommt KI, ja? Dann braucht man ja Christian nicht mehr so sehr.
Ich zitter schon, ja.
Ich glaube, es geht noch ein paar Jährchen, wenn überhaupt. Also da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man dann einen Steuerberater nimmt. Das können vielleicht, wir haben ja die Vor- und Nachteile anfangs genannt, können natürlich ein Nachteil sein. Andererseits schadet es auch nicht, wenn als mal jemand drüber schaut. Aber Bilanzierung ist natürlich schon ein Punkt, der nicht so easy ist und den man auch mal erstmal verstehen muss. Und vielleicht noch ein Punkt, den ich in der Praxis sehe, fällt mir gerade ein. Also es ist dann nicht mehr so einfach, wie ich es mit einem Eisunternehmen mache. Ich habe keine Ahnung, ich brauche 100 Euro, weil ich im Rewe was einkaufe, habe irgendwie meine private Bankkarte vergessen. Ach, dann mache ich ja einfach den Einkauf als Unternehmen und buch's dann als Privatentnahme. Also Vorsicht, ja, wenn ich eine Kapitalgesellschaft habe, das muss man auch so ein bisschen in den Kopf bekommen. Das ist von einem unabhängig. Also klar, vielleicht ist man 100% Gesellschafter, aber es ist eine eigene Gesellschaft. Gibt ein Trennungsprinzip, also jetzt nicht irgendwie mit der GmbH-Karte da, weiß ich nicht, bei Zara shoppen gehen oder bei Rewe oder wo auch immer. Also da muss man schon gedanklich, auch wenn man vielleicht 100% der Anteile hält, wirklich sich dann von frei machen, dass es irgendwie eins mit einem ist. Das wäre auch noch ganz, ganz wichtig zu erwähnen.
Das freut den Steuerberater sonst nämlich nicht, wenn die GmbH-Kreditkarte für so viele private Ausgaben.
Ja, wenn mal 35 Buchungen im Monat dann drauf sind, ne?
Aber das heißt, nur um das nochmal zusammenzufassen, die Einnahmenüberschussrechnung können ja nur die Einzelunternehmen nutzen. Und das geht ja bei der GmbH nicht, da muss man zwingend bilanzieren. Also haben wir gerade rausgearbeitet, ist eigentlich nochmal ein Vorteil für das Einzelunternehmen. Aber wenn man mehr als 80.000 Euro Gewinn hat pro Jahr, wird man ja früher oder später eh vom Finanzamt aufgefordert und zu sagen, hey, du bist so erfolgreich mit deinem Einzelunternehmen, du musst jetzt auch als Einzelunternehmen bilanzieren. Und dann müsste man sowieso früher oder später auch in dieser Art der Gewinnermittlung laufen als Einzelunternehmen. Sind doch 80.000, ne? Ja, genau. oder?
Ja, müssten 80.000 und 800.000 Euro Umsatz, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sein. Aber ich glaub schon.
Ja.
So, wenn nicht, haben wir es jetzt falsch gesagt, aber war früher mal 60, das weiß ich noch, ja. Aber ich glaube, es sind jetzt 80, ja. Genau.
Dann im Zweifel muss man halt diesen, wenn man jetzt Einnahmenüberschussrechner ist, muss man halt dann diese Kröte nochmal schlucken und sagen, okay, da muss ich halt jetzt diesen Übergangsgewinn versteuern, wenn ich das erste Mal meine Warenbestände erfasse. Das ist ja viel für so einen Amazon-Händler, den wir vorhin hatten, ganz schön schwierig. Ja, wenn da vielleicht 300.000 Euro Warenbestände bei Amazon liegen von ihm, dann hat er halt plötzlich 300.000 Euro plus in dem Jahr, in dem er umwandelt, die er versteuern muss. Das muss man im Hinterkopf behalten. Das ist für manche dann auch ein Showstopper. So, dann haben wir noch ein wichtiges Thema in unserem Rückwirkungszeitraum. Ne? Wenn man sich jetzt also entscheidet, ich habe mich für einen Stichtag, den 31.12. im besten Fall entschieden, ab dann möchte ich als GmbH gelten und ich laufe dann halt bis spätestens August des Folgejahres zum Notar und wickle das ab. Dann hat man ja diesen Rückwirkungszeitraum, den wir gerade schon hatten. Dann haben wir ja gesagt, alles, was in der Zeit vom Einzelunternehmen verdient wird, gilt dann schon für die GmbH und muss von der GmbH besteuert werden. Soweit so gut. Es gibt aber eine Ausnahme und das sind die Entnahmen. Ja, du hast ja vorhin gesagt, Fabian, beim Einzelunternehmen kannst du ja einfach Geld vom Geschäftskonto aufs Privatkonto überweisen oder im Zweifel damit irgendwas Privates einkaufen. Die Folge ist, dass das dann eine Privatentnahme ist und die einfach aus der Vermögenssphäre des Einzelunternehmens abfließt. Und innerhalb dieses Rückwirkungszeitraums, also diese 8 Monate, da darf man immer noch Entnahmen tätigen, obwohl ja die Gewinne schon eigentlich für die GmbH zu versteuern, von der GmbH zu versteuern sind. Eigentlich irgendwie paradox, aber ist eben so. Die sind ausgenommen. Das heißt, man kann in der Zeit eigentlich noch schön sich Geld vom Geschäftskonto übernehmen und das sollte man vielleicht auch nutzen, weil man damit ja sicherstellen kann, dass man nicht zu viel Vermögen auf die GmbH überführt. Ja, man hat ja eigentlich dann so ein, mit dieser Haftungsbegrenzung und so das Interesse, möglichst viel Vermögen im Privatbereich zu halten und möglichst viele Schulden auf die GmbH zu überführen. Und das kann man natürlich sicherstellen, indem man dann noch schön entnimmt. Aber das hat halt Grenzen. Man muss sicherstellen, dass die Entnahmen nicht so hoch sind, dass das Eigenkapital negativ wird. Also man darf nicht das Einzelunternehmen dadurch in die Überschuldung führen. Das heißt, man muss gut aufpassen, wie viel man entnimmt.
Absolut. Ja, war früher, glaube ich, auch mal einfacher.
Na, es war mal möglich. Ne? Gab so ein BFH-Entscheidung, die gesagt haben, es geht, du darfst sogar negativ werden. Das war sogar eine richtige gute Gestaltung, die man da wählen konnte. Aber jetzt, ich glaube, das war ein Wachstumschancengesetz, wurde dann da ein Riegel vorgeschoben. Und jetzt ist das Ganze quasi gesetzlich klarer geregelt, sodass sichergestellt ist, wenn man negativ wird, weil man zu viel entnimmt, dann muss man Steuern nachzahlen. So kann man das vielleicht passen.
Ja, bei Entnahmen, je nachdem, was man macht, ja, ist natürlich auch die Umsatzsteuer ein Punkt. Da gibt es auch eine andere Regelung, ja, dass die Rückwirkung da nicht gilt für die Umsatzsteuer. Da muss man auch dann ein bisschen aufpassen, was man macht und dementsprechend schauen, dass man beim Finanzamt das ordentlich abwickelt.
Das heißt dann natürlich, wir haben ja vorhin gesagt, tolle Regelungen, keine doppelte Erstellung von Jahresabschlüssen. Ne? Man muss aber natürlich das Einzelunternehmen noch so lange weiter mit der Buchführung, also eine Buchführung erstellen und Umsatzsteuer abgeben, bis man dann wirklich beim Notar war und das Ganze umgesetzt wurde. Weil irgendwer muss ja die Umsatzsteuer zahlen und die GmbH ist ja noch nicht aktiv, die gibt's ja noch nicht. Insofern kann man natürlich diese Pflicht nur als Einzelunternehmen erfüllen. Das muss man halt trennen, ne? Diese Rückwirkung gilt für die Ertragssteuern, aber nicht für die Umsatzsteuer. Was aber auch gut ist, man muss da nicht die Rechnungen zum Beispiel rückwirkend ändern. Die Frage habe ich auch manchmal bekommen, wenn ich das jetzt mache mit dem Rückwirkungszeitraum hier, dass ich das alles auf den 1.1. zurückdatiere, muss ich dann alle Rechnungen ändern? Ich habe ja dann Geld ja schon als GmbH. Die gute Nachricht ist eben, muss man nicht machen, weil die Umsatzsteuer ist ausgenommen. Immerhin.
Ja, sollen wir da mal noch was machen? Wir haben es so ein bisschen angesprochen. Ja, was ist jetzt? Ich könnte ja auf die Idee kommen, hey, ich habe jetzt einen Käufer, wenn man ein Unternehmen gefunden, aber habe keinen Bock da irgendwie mit einem Teileinkünfteverfahren da irgendwie 27% Steuer etwa zu zahlen. Ich würde gerne 1,5% Steuern zahlen. Dann nehme ich mein Einzelunternehmen, packe das über eine Holding GmbH dann in eine neue GmbH rein und dann verkaufe ich einfach zu den sehr günstigen 1,5% über die Holding. Ja, das ist ja auch ein Grund, mit ein Grund, warum man die GmbH oder die Holding GmbH gründet. Ja, wenn ich eben dann einen Exit anstrebe und Unternehmensanteile verkaufen möchte oder das gesamte Unternehmen. So einfach ist es da nicht. Da ist es eigentlich so geregelt, wie auch wenn ich eine GmbH in eine Holding einbringe. Ja, ich habe da eine Sperrfrist von 7 Jahren und dann jedes Jahr wird praktisch ein Siebtel abgeschmolzen. Und wenn ich halt das vorhabe, dann muss ich nochmal und das voll steuerfrei will, beziehungsweise dann zu 95% steuerbefrei, dann muss ich 7 Jahre warten und kann jetzt nicht irgendwie im April das Einzelunternehmen dann überführen und dann irgendwie mal steuerfrei oder nahezu steuerfrei verkaufen. Das klappt nicht.
Allerdings sollte man sich jetzt von dieser Regelung, das sind ja diese Sperrfristen und dieser Einbringungsgewinn, den man dann versteuern muss, auch nicht zu sehr abschrecken lassen. Ich hatte das schon, dass sich manche Mandanten dann auch völlig verrückt gemacht haben und dann gesagt haben, um Gottes Willen, was ist denn jetzt? Ich will jetzt zwar nicht verkaufen, aber was ist denn, wenn doch? Dann stehe ich ja vielleicht schlechter da als davor oder was ist, wenn ich versterbe und so, muss ich dann den Einbringungsgewinn zahlen? Und da kann man, glaube ich, so ein bisschen die Sorge nehmen, wenn man sich insgesamt schon dafür entschieden hat, diese GmbH machen zu wollen, diese Vorteile, man denkt, die Vorteile überwiegen für einen, dann ist das mit dem Einbringungsgewinn natürlich zu beachten, falls man verkauft, ja, dann muss man eben den Verkaufsgewinn so versteuern, als hätte man noch als Einzelunternehmen verkauft und kann nicht die Vorteile nutzen, die man hat, wenn man eine GmbH verkauft. Ne? Die gibt es ja. Wenn man als Einzelunternehmen verkauft, muss man tendenziell seinen persönlichen Steuersatz zahlen. Gibt noch die 5. Regelung und wenn man über 55 ist, gibt es noch Begünstigungen. Aber wenn das nicht zutrifft, muss man den Gewinn aus dem Verkauf seines Einzelunternehmens mit dem persönlichen Steuersatz versteuern.
Wie machst du es in der Praxis, wenn jemand eine Holding will, aber aktuell ein Einzelunternehmen hat? Gründest du dann erst die Holding GmbH, dann die neue GmbH und dann, wenn beides steht, bringst du das Einzelunternehmen in die operative GmbH ein? Oder wie machst du das in der Praxis? Ja,
gute Frage. Wenn das jetzt eine Einzelperson ist, würdest du wahrscheinlich erst das Einzelunternehmen in die operative GmbH einbringen. Und dann hält derjenige ja 100% der Anteile an der operativen GmbH und die kann er dann auch wieder steuerfrei in eine Holding GmbH einbringen, in dem Zuge, wenn er sie gründet. Also dann könnte man letztendlich diesen Weg so gehen. Problematisch wird es dann immer, stell dir vor, jemand macht das so, der sagt, hat unsere Podcast-Folge nicht gehört, ja, und sagt dann, ich will eine Holding, ja, hat vielleicht irgendeinen anderen Podcast gehört, ja, großer Fehler.
No front. Nein,
ja, hat gesagt, er will eine Holding gründen oder hat irgendein Video gesehen und sagt dann, na gut, dann gehe ich halt zum Notar und gründe eine Holding GmbH und diese Holding GmbH gründet dann schon mal die GmbH, die es dann werden soll, die am Markt tätig ist, ja, dann hat er 100% an der Holding und die Holding hat 100% an der GmbH. Das Problem ist jetzt, er hat ja auch noch sein Einzelunternehmen, das ist ja jetzt noch gar nicht überführt in diese neue Struktur nach diesem Weg, den wir hier gezeigt haben, bei dem es wirklich auch steuerfrei geht. Und damit er dorthin kommt, muss er dann irgendwo eine Kapitalerhöhung machen und das Unternehmen neu einbringen und dafür muss er als bisheriger Einzelunternehmer ja neues Kapital bekommen. Also könnte er, wenn er den Fehler gemacht hat, jetzt hingehen und sagen, ich erhöhe das Stammkapital meiner neuen operativen GmbH, die ich schon gegründet habe, um 1 Euro von 25 auf 25.001 und bringt dann sein Einzelunternehmen mit ein. Alles gut, kann man machen, aber dann hat er natürlich 1% oder ich weiß nicht, ein 25.000stel Anteil, den er privat hält und nicht über seine Holding. Das ist dann das Problem, ja, oder das ist der Nachteil, den er dann hat an der Stelle.
Ja. Spannend. Andererseits, da muss das Unternehmen dann schon am Ende viel wert sein, dass das ein riesiges Problem ist, weil ich kann ja auch bei 8b, egal brauche ich jetzt keine Mindestbeteiligung, zumindest beim Verkauf.
Mhm, ja, klar.
Also das
es ist, ja, genau, dann, es ist natürlich, man könnte dann auch immer sagen, dann überträgt man es nochmal weiter auf die Holding. Also da kommt es halt ein bisschen mühseliger einfach, ja. Deswegen lieber da vorher nochmal ordentlich mit einem Steuerberater sprechen, bevor man das macht.
Absolut, ja. Und dann vielleicht mal so ein kleiner Ausblick noch, ja. Es ist ja aktuell zumindest im Koalitionsvertrag geplant, ab 2027, dass ich komplett mein Einzelunternehmen wie eine GmbH versteuern kann. So ist zumindest mal die vage Planung. Es steht ja im Koalitionsvertrag unter Vorbehalt wie der Finanzierung drin, aber könnte sein, dass man, wenn alles durchgesetzt wird, ab 2027 das Einzelunternehmen dann auch wie eine GmbH voll versteuern lassen kann. Es gibt ja aktuell schon die Option, dass man eben sich wie eine GmbH besteuern lassen kann. Ja, schauen wir mal, was da noch so geht.
Aber ich bin darauf schon sehr gespannt. Ich finde es äußerst interessant, wenn du jetzt eh jemand bist, der für seine Kredite persönlich haften muss, den jetzt die Haftungsbegrenzung dann vielleicht eh nicht so viel bringt, weil er sowieso als persönlicher Bürger immer wieder dabei ist, der jetzt auch keine weiteren Gesellschafter aufnehmen will und dann aber vielleicht auch wirklich sagt, ich will eigentlich gar nicht, dass meine Zahlen offengelegt werden. Das ist eigentlich voll krass, dass du da im Unternehmensregister nachgucken kannst, wie viel Gewinn hatte so eine GmbH, wie ist die Bilanzsumme und so weiter. Wer das nicht will, der kann ja dann schön Einzelunternehmer bleiben und trotzdem die ganzen Vorteile nutzen. Also finde ich nicht so abwegig.
Wir könnten eigentlich bei der nächsten Folge mal ein GmbH und KKG machen. Ja.
Hast ja schon das, ein paar Mal gesagt, ja, klar.
Ja, das sollten wir machen, weil das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, die Haftung zu beschränken und dann trotzdem noch die Vorteile von Personengesellschaften zu nutzen, die es natürlich auch gibt, Stichwort Verlustverrechnung und so weiter. Aber ja, da wird sich einiges tun. Ich habe vielleicht als abschließende Geschichte nochmal so aus dem Steuerfabi Fundus. Ich war ja im letzten November mal Friedrich Merz auf der Bühne und ich glaube, Friedrich Merz ist irgendwie so ein Freund davon, dass man egal was für eine Rechtsform, man hat eben so eine rechtsformneutrale Besteuerung dann hat. Also ich glaube, das ist jetzt natürlich eine Unterstellung, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Friedrich Merz hätte halt gern alles praktisch gleich, was die Besteuerung angeht. Ja, also keine Gewerbesteueranrechnung und bliblablub. Von dem her bin ich jetzt mal gespannt, wenn er dann Kanzler ist, ob man da das dann sieht. Ich meine, im Koalitionsvertrag sind ja Sachen drin. Dann gibt es vielleicht irgendwie so eine Einheitsbesteuerung. Muss man dann natürlich schauen, wie man es praktisch umsetzt, auch mit der Gewerbesteuer. Eigentlich ist der größte Feind eigentlich die Gewerbesteuer bei so Geschichten. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Von dem her vielleicht dann doch das Einzelunternehmen in die GmbH umwandeln.
Ja, die Gefahr ist ja auch, dass ich will, also ich stimme dir zu, ne? Ich will nur mal ganz kurz auch meinen Senf dazu geben. Ich glaube halt, dadurch, dass man immer gerade, dass man das Ziel verfolgt, alles soll gleich sein, ne? Die GmbH und KKG, die GmbH, das Einzelunternehmen und sonst was für Rechtsformen, die sollen alle möglichst gleich behandelt werden, steuerrechtlich. Führt natürlich am Ende dazu, dass das alles super komplex ist, weil du dann ganz verschiedenste, also völlig verschiedene Systeme hast, Transparenzprinzip, Trennungsprinzip, ja. Und am Ende wird es dadurch ja vor allem so kompliziert im Steuerrecht, glaube ich. Also das ist ja irgendwie auch ein Grund, dass man das alles gleich haben will, dass es so unterschiedlich, so komplex ist. Ja. Weiß nicht, ob, also ich finde das okay, ich kann damit umgehen, aber
glaube ich.
Aber das wird, glaube ich, jetzt so für die Allgemeinheit, dieses Ziel zu erreichen, wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass es noch aufwendiger und komplexer wird. So vom Gefühl.
Und du musst ja im Prinzip schon eigentlich vor dem steuerlichen Erfassungsbogen dich entschieden haben, was machst du von der Rechtsform. Ja. So, und dann sagt jeder was anderes, ja, so, und dann ist es natürlich auch individuell, dann kann manchmal eine GmbH und KKG Sinn machen, vielleicht nur eine KG, das andere eine GmbH, oft Einzelunternehmen, aber ich glaube, diese Folge hat auch so ein bisschen gezeigt, man ist dann nicht Gott sei Dank da gefangen, ja, für alle Ewigkeit in der Rechtsform. Also man kommt auch wieder raus und ich hoffe, zumindest wenn man hier ordentlich aufgepasst hat, dann auch steuerneutral. Ja, und Christian, dann würde ich sagen, ja, lass uns mal die GmbH und Co. KG im Hinterkopf behalten und dann hört man sich nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Bis nächste Woche. Danke dir für den Austausch. Tschüss.
Danke auch. Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.